Laut, leidenschaftlich, Ludwigshafen. Das sind wir, die Handball ist Herzblut und wir nehmen euch mit direkt ins Eulennest. Spieltags-Insights, exklusive Interviews und jede Menge Emotionen. Das ist Hebze, der Podcast der Eulen Ludwigshafen.
Guten Tag aus Mainz. Zwei Tage vor seiner Wahl zum Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz war Alexander Schweizer Gast bei unserem Podcast Halbzeitwurst und Kaltgetränk. Heute sind wir Gast unseres Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei mit Hebze, dem neuen Podcast-Format der Eulen Ludwigshafen. Hallo Herr Schweizer, danke für die Einladung. Es ist uns natürlich eine Ehre.
Ach, die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Herzlich willkommen hier in Mainz.
Sie waren vor kurzem zu Gast beim Heimspiel der Eulen Ludwigshafen in der Eberthölle und bei mir zum Halbzeitinterview bei Dein. Damals waren Sie einige Tage vorher in der ARD bei Karim Joska. Am Dienstagabend wollte ich nach dem DFB-Pokal-Halbfinale Arminia Bielefeld gegen Bayer Leverkusen eigentlich ins Bett gehen, schalte aber wie fast immer rüber zu Markus Lanz und sehe Sie da als Gast. Damit haben Sie meinen Schlaf um eine Stunde verkürzt, weil ich natürlich dran geblieben bin.
Wirklich?
Ja, das stimmt.
Okay, super.
Horst, wir können Herrn Schweizer aber versprechen, dass wir seinen Sitznachbarn bei Markus Lanz heute nicht mitgebracht haben und wir ganz bestimmt zusammen einen tollen Podcast machen.
Herr Schweizer, Hebze für einen Pfälzer alles andere als ein Fremdwort, oder?
Absolut, ja. Das ist ein Wort, das man, glaube ich, außerhalb der Pfalz ein bisschen erklären muss. Aber als Südpfälzer wusste ich sofort, was sich dahinter verbirgt. Als Pfälzer sage ich immer, es ist immer total interessant zu sehen, wie sich das Pfälzisch dann doch untereinander unterscheidet. Ja, alle von außen denken, wir sprechen alle eine Sprache. Als Südpfälzer würde das wahrscheinlich heißen, heben Sie. Aber als Vorderpfälzer sagt man Hebze, also es passt.
Wir sind heute bei Ihnen in der Staatskanzlei in Mainz. Ist Mainz in der nächsten Saison vielleicht auch Champions League Stadt?
Das ist echt möglich und wäre auch total schön und das wäre auch was, was uns hier in Rheinland-Pfalz total stolz machen würde. Das Zeug dazu haben die Mainzer auf jeden Fall.
Herr Schweizer, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz bedeutet viel Verantwortung, viel Arbeit und ganz sicher auch viel Öffentlichkeit. Sie sind verheiratet und haben drei Kinder. Wenn man sich Ihre Termine anschaut, müssten Ihre Tage eigentlich oft 48 Stunden plus X haben. Wie schaffen Sie das alles und wie vereinbaren Sie das mit Ihrem Privatleben?
Mit wenig Schlaf, ist tatsächlich so. Und das mit dem Privatleben ist schon, seit ich jetzt Ministerpräsident bin, noch mal weniger geworden und hat sich sehr stark einfach auch reduziert auf das Zusammensein in der Familie. Was nicht mehr so geht, ist so Kinobesuch, Musik, Konzerte, das hat schon wirklich jetzt einfach nochmal richtig abgenommen. Aber was immer geht, ist Zeit mit der Familie zu verbringen und das ist mir auch einfach so wichtig, dass ich darauf nicht verzichten wollte. Selbst wenn es weniger geworden ist, dann ist es halt eine Stunde weniger, aber die ist umso schöner und intensiver.
Außer Ihnen kennen wir nur einen Menschen mit so einem vollen Terminkalender, das ist Bob Hanning, der Handballpapst, der jetzt auch nebenbei noch Italien trainiert. Wie nehmen Sie diesen bunten Vogel wahr?
Das ist ein total spannender Typ und ich finde diese Laufbahn vom Spieler zum Trainer, zum Manager und jetzt, ich glaube seit ein paar Wochen, Monaten auch nochmal in Italien, so nebenbei noch Nationaltrainer, das muss man auch erstmal hinkriegen. Das ist schon eine besondere Sportlerpersönlichkeit.
Wie oft würden Sie gerne ein Spiel sehen? Egal von welchem Verein, schaffen es aber nicht, weil Sie zeitlich halt eingebunden sind. Oder ist Ihr Büro, ein Mitarbeiter sitzt ja hier mit am Tisch, so gut geschult, dass Ihre Mitarbeiter diese Termine mit einbauen können?
Das ist tatsächlich nicht so einfach. Ich würde sehr viel öfter gerne zu Sportveranstaltungen gehen und nicht nur zum Fußball, sondern auch zum Handball, auch zum Basketball, auch zum Ringen, auch zum Gewichtheben. Ich mag das total gerne. Ich mag das sogar in den letzten Jahren immer mehr, einfach auch Sportveranstaltungen zu besuchen und mich davon anstecken zu lassen. Und begeistert bin ich dann immer und denke, wow, ich müsste jetzt am liebsten jedes Wochenende kommen. Das geht dann halt meistens nicht. Ich versuche es regelmäßig hinzubekommen. Manchmal auch spontan. Ich war vor ein paar wenigen Tagen recht spontan beim Saisonabschluss in Bad Bergzabern Basketball. Da war ich noch bis Freitag spät abends in Koalitionsverhandlungen in Berlin und habe zu meinem Sparringspartner auf der anderen Seite, Jens Spahn, wir haben über Wirtschaftspolitik verhandelt, gesagt, lass uns gucken, dass wir am Freitag fertig werden. Ich muss nach Birkweiler zum Sportverein, die haben Jubiläum, und nach Bergzabern zum Basketball. Ich glaube, er kannte weder Birkweiler noch Bergzabern, aber er hat, glaube ich, gemerkt, dass es mir wichtig war. Und wir sind fertig geworden und ich hab beides geschafft. Ich war also an einem Abend beim SV Birkweiler in der Südpfalz und beim Saisonabschluss in Bad Bergzabern bei den Basketballern.
Ihr FCK wird 125 Jahre alt. Sie sind Vorsitzende der Fritz-Walter-Stiftung. Inwieweit sind Sie in die Feierlichkeiten mit einbezogen? Wo und wie können Sie dabei sein?
Also ich bin als Vorsitzender der Fritz-Walter-Stiftung durchaus mit eingebunden. Ich finde es total klasse, dass der FCK so eine schöne Feierlichkeiten organisiert, die jetzt nicht nur so, was man vielleicht vermuten würde bei anderen Vereinen, so ich sag mal Etepetete sind, sondern wo einfach die Fans auch eine Rolle spielen, wo einfach im Stadion richtig was los ist. Und natürlich gibt es auch eine richtige Jubiläumsveranstaltung, eine Festveranstaltung, bei der bin ich dabei halte auch eine Rede, auf die ich mich sehr freue. Als Vorsitzender der Fritz-Walter-Stiftung habe ich mit dazu beigetragen, dass die tolle Landesausstellung zum Fußball jetzt auch nach Kaiserslautern geht, dort Stationen macht. Also insofern bin ich als Fan, als Rheinland-Pfälzer und als Ministerpräsident auf ganz unterschiedlichen Ebenen eingebunden und freue mich einfach auf dieses tolle, stolze Jubiläum.
Stichwort Stadion und Stichwort Länderspiel. Der frühere DFB-Präsident Fritz Keller hat in einem Rheinpfalz-Interview versprochen, dass Kaiserslautern zu Ehren von Fritz Walter anlässlich seines 100. Geburtstages ein Länderspiel bekommen wird. Das ist bis jetzt nicht geworden, obwohl der Geburtstag schon 5 Jahre her ist. Können Sie etwas tun, damit dieses Versprechen des DFB endlich eingelöst wird?
Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich habe ja mit dem heutigen DFB-Präsidenten hin und wieder zu tun. Er ist ja auch Teil der Fritz-Walter-Stiftung. Und eigentlich müsste man sagen, versprochen ist versprochen. Haltet es mal noch. Es wäre einfach eine schöne Idee. Und bei unserem nächsten Gespräch spreche ich es an, sage, der Vorgänger hat es versprochen, bitte halten.
Und das öffentlich. Und das war immerhin der Fritz Walter war immerhin der Patenonkel von Fritz Keller.
Das stimmt, das ist eine ganz spannende Verbindung zwischen den beiden. Ne? Hm.
Herr Schweizer, wenn wir zu Ihnen kommen dürfen, sind Horst und ich immer gut gelaunt. Sonst im Moment nicht so, denn die Eulen befinden sich ja mitten im Abstiegskampf. Als FCK-Fan wissen Sie, was das bedeutet. Können Sie uns und den Eulen-Fans Mut machen? Bleiben wir drin?
Also ich hoffe es auf jeden Fall. Ich glaube, bin ja jetzt kein Handball-Super-Experte, aber wenn ich da war, habe ich immer gedacht, wow, was die drauf haben, wie stark die sind, wie entschlossen die sind. Und ich habe immer in der Mannschaft und in dem Team gesehen, da ist wirklich der Selbstbehauptungswille absolut da. Und wenn ich das sagen darf, an den Fans kann es auf keinen Fall liegen, weil was da los ist, die müssten eigentlich die erste Liga-Tabelle anführen. Also insofern, die Hoffnung darf man es niemals aufgeben, das sage ich auch als leidgeprüfter FCK-Fan. Man soll nicht unterschätzen, was am Ende dann doch noch geht, wenn sie so die Kräfte freisetzen und ansonsten einfach nie aufgeben. Es geht immer weiter.
Wünschen Sie sich manchmal unerkannt und ganz privat als Fan auf dem Bett zu gehen zu können und in der Halbzeit eine vegane Halbzeitwurst und ein Kaltgetränk zu genießen und einfach mal mit anderen Fans zu diskutieren?
Also Wurst und Kaltgetränk gehen immer. Das würde ich mir auch niemals nehmen lassen. Und mit Fans reden geht auch immer. Gar kein Problem. Das mit dem unerkannt ist ein bisschen kompliziert, das muss ich sagen. Das hat, wenn ich das so ergänzen darf, auch ein bisschen was mit meinem Erscheinungsbild zu tun. Ich bin nicht so gut geeignet, so zu verschwinden. Ja? Das ist nicht immer schön, aber es ist halt so. Und insofern, ja, es ist so, wie es ist. Und gerade im Stadion macht es ja auch keinen Unterschied, welchen Job man hat, sondern im Stadion sind alle gleich, so zumindest sehe ich das.
Sie waren als Minister und als Ministerpräsident Glücksbringer bei den Eulen, bei Ihren Besuchen. Kommen Sie im Abstiegskampf mit Ihrer netten Frau, die ja ganz begeistert am Familientag dabei war, nochmal wieder?
Also auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ich versuche es auch gerne hinzubekommen. Und tatsächlich war meine Frau total begeistert, wir beide. Aber wir haben gerade vor kurzem, hatten wir einen Familiengeburtstag. Unser Sohn hatte Geburtstag und da war die Familie zusammen. Und da hat meine Frau Barbara auch nochmal erzählt, wie das war und wie die Eindrücke waren vom Handball. Sie war ganz, wenn ich das so sagen darf, geflasht, ja, von der Dynamik, vom Tempo. Sicherlich kommen wir wieder.
Gut zu hören. Problem Eberthalle, 1975 eingeweiht, Denkmalschutz. Die Halle ist Kult, die Stimmung ist, Sie haben es gerade geschildert, meistens super. Die Einnahmemöglichkeiten aber sind begrenzt. Die Spielgenehmigung war ja vor Corona schon mal nur befristet aufgrund der neuen Vorschriften der HBL. Sie kennen die Problematik. Wo und wie kann das Land helfen, einen Weg aus dieser Sackgasse zu finden?
Also die Eberthalle oder Hölle hat ja nun wirklich auch schon ein stolzes Alter hinter sich. Müsste jetzt dieses Jahr 50 werden. Ich bin jetzt 51 und darum bin ich immer sehr vorsichtig, wenn ich sage, man sieht es der Halle an, dass sie schon so alt ist. 50 ist ein gutes Alter. Aber tatsächlich merkt man einfach auch, da muss was getan werden. Da kann man ja gar nicht drüber hinwegsehen. Ich bin mit unserer Oberbürgermeisterin Ludwigshafen auch darüber im Gespräch. Wir haben auch schon gemeinsam überlegt, welche Möglichkeiten es gibt. Man muss nur klar sein, das wird nicht schnell und einfach sein. Und wir reden ja dann schon auch von enormen Summen. Die kommen ja, das wissen wir aus vielen vergleichbaren Themen, recht schnell zusammen. Aber wenn das Land Unterstützung geben kann, wird es an mir nicht scheitern, im Gegenteil.
Herr Schweizer, die Eulen sind in Ihrer Stadt auf vielen Ebenen aktiv. Darüber hatten wir auch schon mal im Interview gesprochen. Da ist die Partnerschaft mit der Polizei, die Partnerschaften mit zwei Kitas, die Partnerschaft mit dem Förderverein des Hospiz Elias in Ludwigshafen. Wie schätzen Sie das ein? Man könnte ja auch sagen, spielt einfach Handball.
Das ist überhaupt kein Widerspruch. Wenn die Eulen nicht so gut Handball spielen würden, wäre nicht so viel los. Also ein Verein, der Handball so zum Nebenzweck macht und ansonsten alles andere viel, viel mehr in den Vordergrund rückt, der wäre wahrscheinlich nicht so beliebt und hätte nicht so viel begeisterte Anhänger in der ganzen Region. Aber wenn ein Verein sportlich aktiv ist und viele Familien immer wieder anzieht und in der Stadt und in der Stadtgesellschaft eine große Rolle spielt, dann kann er auch nicht so tun, als würde alles, was so sonst noch passiert und für das Leben der Menschen wichtig ist, keine Rolle spielen. Ich finde, als ich jetzt beim letzten Heimspiel war, gab es ja auch ganz viele Anbieter von Leistungen wie Krankenkasse, die Polizei war da mit einem Stand zur Prävention. Ich finde, das ist einfach eine gute Kombination, sportlich aktiv zu sein, Familien anzusprechen und auch auf Dinge hinzuweisen, die ebenfalls eine Rolle spielen. Und insofern finde ich das soziale und karitative und besondere Engagement der Eulen total sympathisch und habe auch gar keine Sorge, dass sie jetzt irgendwann aufhören werden, Handball im Vordergrund zu haben, sondern es passt schon einfach zusammen. Ich finde, es macht die Eulen besonders.
Besonders ist ein gutes Stichwort, denn gerade bei Ihnen, also in den letzten Jahren, sagen wir mal so, haben Politiker nicht immer das beste Image, was mir bei Ihnen und unseren Treffen immer aufgefallen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür feiere ich Sie nahezu. Sie sind sehr, sehr nahbar und wirken immer absolut authentisch. Das beste Beispiel war für mich das Benefizspiel der Eulen gegen die Rhein-Neckar-Löwen im letzten August. Als Sie vor der Halle ankamen, da haben Sie sich erstmal noch die Zeit genommen, ehrenamtliche Helfer und Polizisten per Handschlag zu begrüßen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Es war weit und breit keine Kamera zu sehen. Das waren einfach Sie.
Ja, aber das gehört sich so. Also ist doch völlig klar und man ist so, wie man ist und das kann man nicht nur davon abhängig machen, ob gerade irgendjemand die Handykamera hochhält. Nee, das ist schon, das gehört sich so und so möchte ich das auch gerne in Zukunft halten und darum, ja, danke für den Hinweis, aber es ist, so würde ich das gerne auch in Zukunft machen.
Das freut uns.
Stichwort Kämpfen, Stichwort Wahlkämpfen. Am 22. März 2026 gilt es für Sie, den Titelverteidiger, die Landtagswahl zu gewinnen. Wie ist Ihre Gefühlslage angesichts des bundesweiten SPD-Tiefs und der Rückschläge bei den Bundestagswahlen?
Also man muss zunächst mal sagen, das Bundestagswahlergebnis war wirklich ein totales Debakel. Also das war, um jetzt im Sport zu bleiben, das war so ein Absteiger-Ergebnis. Aber wenn wir auch im Sport bleiben, wissen wir, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und das gilt natürlich auch für die Politik. Und wir haben hier in Rheinland-Pfalz seit vielen, vielen Jahren sozialdemokratisch geführte Landesregierungen. Und wenn wir so ein bisschen in die Zeiten der letzten Jahre, fast Jahrzehnte zurückschauen, dann war es ganz oft so, dass so vor den Landtagswahlen die SPD in den Umfragen hinter der CDU war, sogar meistens hinter der CDU war. Und bei der Landtagswahl war es dann doch anders. Und das hat was damit zu tun, dass die Umfragen bei uns in Deutschland natürlich ganz oft geprägt sind von dem Bundestrend, der jetzt einfach momentan wieder nicht gut ist. Für die Union nicht gut ist, für die SPD nicht gut ist, leider für einige andere Parteien besonders gut ist. Und insofern muss man an der Stelle immer sagen, bei den Landtagswahlen wissen die Leute ja dann, jetzt geht es hier nicht um Berlin oder Brüssel oder Washington oder was auch immer, sondern es geht um Ludwigshafen, es geht um Mainz, es geht um Bad Bergzabern, es geht um Koblenz, Trier und all die vielen, vielen Regionen und Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz. Und darüber wird entschieden, wer führt dieses Land in die Zukunft, wer bleibt Ministerpräsident. Und darum bin ich da voller innerer Zuversicht. Auch mit Demut, weil da muss noch ein bisschen was laufen, auch an Arbeit, die ich als Ministerpräsident mache. Aber ich habe überhaupt keine Skepsis, was die nächste Landtagswahl angeht. Aber die Leute wollen einen arbeiten sehen, wollen sehen, dass man unterwegs ist. Und das tue ich und darum bleibe ich da sehr, sehr, sehr zuversichtlich.
Wir alle leben im wunderschönen Rheinland-Pfalz, aber wäre für Sie irgendwann auch mal der Schritt nach Berlin in die Bundespolitik denkbar?
Also momentan ist das wirklich überhaupt kein Thema, weil ich total glücklich mit der Aufgabe bin hier in Rheinland-Pfalz. Und überhaupt keine Sekunde darüber nachdenke, was anderes zu machen. Ich bin recht häufig in Berlin, weil das zu meiner Aufgabe gehört. Ich bin aber nicht in Berlin, um mich da umzuschauen, sondern ich bin in Berlin, um die Interessen meines Landes zu vertreten. Und da wird halt in Berlin viel entschieden, wenn es um Haushaltsfragen angeht, wenn es um Unterstützung für die Länder und die Kommunen geht. So wie ich jetzt auch bei den Koalitionsverhandlungen dafür sorge, dass auch die Interessen unserer Industrie, die in Rheinland-Pfalz eine große Rolle spielt, Chemieindustrie zum Beispiel, Ludwigshafen, ganz wichtiges Thema, dass die da vertreten sind. Und darum bin ich immer gerne in Berlin, um zu sagen, Rheinland-Pfalz ist hier, aber am liebsten bin ich eigentlich in Rheinland-Pfalz.
Jetzt haben wir natürlich, wie auch bei unserem letzten Podcast schon, für Sie auch noch mal eine Schnellfragerunde.
Ach, das ist immer das Komplizierteste.
Aber Sie haben das damals schon gut gemeistert. Okay. Ich bin der gute Dinger. Also von daher, Herr Schweizer, Ihr Lieblingsessen?
Ich bin ja Veganer, wie jetzt hin und wieder auch mal zu lesen ist. Aber unterhalb dieses Ich bin vegan, bin ich super unkompliziert. Ich esse einfach alles.
Ihr Lieblingsgetränk?
Tageszeitabhängig. Morgens inzwischen Pfefferminztee. Okay. Tagsüber auch Pfefferminztee, zwischendurch mein Espresso, abends Rieslingschorle.
Film oder Serie, wenn Sie mal überhaupt Zeit haben, Fernsehen zu gucken?
Eher Serie. Und ich ertappe mich dabei, dass ich Serien manchmal so oft gucke, dass ich sie schon mitsprechen kann. Aber das ist so, wenn ich irgendwo, das ist wirklich so, wenn ich dann irgendwo, man ist ja dann manchmal auch unterwegs und dann wird man da mal im Hotel zum Übernachten sein und dann gucke ich irgendwie so, wenn ich alles gelesen habe, was ich lesen muss, gucke ich dann abends zum Einschlafen noch eine Serie. Und dann gucke ich nicht irgendeine, die ich noch nicht gesehen habe, sondern eine, die ich gut kenne. Die kann ich dann so im Halbschlaf mitsprechen und dann schlafe ich ein und alles ist gut.
Welche Serie kennen Sie denn so gut, dass Sie mitsprechen können?
Ich bin momentan, also es sind ganz unterschiedliche Serien, aber es ist zum Beispiel Sopranos. Das ist eine Serie, die spielt in New Jersey und New York. Die gibt's nicht mehr. Ist vor ein paar Jahren abgedreht worden. Da geht es um eine Mafia-Familie. Und dann gucke ich Friends. Das ist, glaube ich, für einen Mann meines Alters eher so ein untypische Vorliebe. Auf die Serie bin ich gekommen über meine Frau. Und die kann ich echt auswendig, die Serie.
Also, ja. Um das mal kurz einzuwerfen, muss das erinnert mich an gestern. Da hatten wir einen Podcast mit Kevin Kraus, dem ehemaligen FDK-Profi.
Okay.
Und der hat auch dank seiner Frau Desperate Housewives geguckt.
Ah, sehr gut.
Also das habe ich bei Männern jetzt selten gehört, muss ich dazu sagen.
Aber ich finde es in Ordnung und ich finde, hier wie da gilt, Männer sollten meistens einfach auf ihre Frau hören.
Welcher Song darf auf Ihrer Playlist nicht fehlen?
Ach, das ist total unterschiedlich. Ich habe auch da so Wochen, sich von Woche zu Woche wechselnde Vorlieben. Ich habe auf meiner Liste irgendwie ganz viele Sachen, die ich ganz oft immer wieder höre. Das ist sehr viel britische Musik nach wie vor. Ich bin, glaube ich, immer noch der größte Beatles-Fan. Und natürlich viel Britpop. Oasis momentan höre ich sehr viel. The Jam, das ist eine Band aus den 70ern bis Anfang der 80er, auch aus Großbritannien. Dann habe ich, glaube ich, in den letzten Tagen sehr viel The Clash gehört. Das ist eine Punkband aus Großbritannien. Also mein Musikgeschmack verändert sich, aber so der Hauptrahmen bleibt schon der war, als ich 14, 15 war. Das ist, glaube ich, kein untypisches Phänomen, dass man nicht irgendwann mit 50 anfängt, Rokoko-Musik zu hören, was ich hin und wieder auch mal tue, aber in meiner Playlist findet es jetzt nicht ganz vorne statt.
Welches war der schönste sportliche Moment, bei dem Sie live dabei waren?
Also es waren schon auch ein paar Heimspiele beim FCK, die jetzt nicht so spektakulär waren, was den weiteren Verlauf angeht. Aber wo man dann gesehen hat, okay, Rückstand aufgeholt, die Westkurve treibt die Mannschaft nach vorne, sie drehen es nochmal. Und dieses Glück, wenn man dann Fans, die man vielleicht auch nur wirklich aus dem Stadion kennt, sich gegenseitig in die Arme fällt und begeistert ist, das ist was, das kennt jeder aus ganz unterschiedlichen Situationen, so geht es mir auch. Aber natürlich muss ich sagen, das DFB-Pokalfinale mit Acorio vom FCK, kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja.
Gibt es auch einen, in Anführungszeichen, schlimmsten sportlichen Moment, bei dem Sie dabei waren?
Ich war 96 beim Abstieg FCK nicht dabei, habe das damals aber live verfolgt im Radio. Wir waren im Auto unterwegs und ich weiß noch, dass wir einfach danach ganz still waren, ja, weil es einfach furchtbar war.
Gibt es einen Sport, den Sie gar nicht beherrschen? Also ich habe ja schon mal versucht, Sie für den Rückraum für die Eulen zu gewinnen. Da haben Sie mir gesagt, Sie sind zwar groß, aber es ist nicht Ihre Position. Gibt es noch einen anderen Sport, wo Sie sagen, das ist nicht meins?
Also ich so mit Bällen, das kriege ich einigermaßen hin, muss ich sagen. Also jetzt nie ganz vorne, aber da falle ich in der Regel nicht über die Füße. Aber noch so, ich habe so ein paar Schulsporterfahrungen mit Bodenturnen und Reck und sowas. Da bin ich froh, dass die Schule schon lange vorbei ist. Ich will es mal so formulieren.
Reck kommen Sie eigentlich so schon im Stehen, oder? Ja.
Aber das war einfach nicht meins. Das war einfach nicht meins. Was immer ging, war alles mit Bällen. Ja. Volleyball, Basketball, Fußball. Basketball immer noch am besten, das muss ich echt sagen. Und Schwimmen ging. Und ja, ansonsten aber alles, wo so irgendwie auf Feinmotorik, Technik und sowas ankommt, dafür war ich mich einfach nicht gebaut. Also dafür bin ich nicht, das ist sozusagen nicht das, was bei mir so angelegt ist. Ne?
Wie entspannen Sie ohne Sport? Was haben Sie für andere Hobbys?
Ich habe gar nicht so viele Hobbys, muss ich sagen. Also weil dafür ist die Zeit nicht da. Und tatsächlich, am entspannendsten ist für mich, wenn ich zu Hause durch die Tür gehe und zu Hause bin. Und dann mache ich auch nicht irgendwie besondere Sachen, sondern bin mit der Familie zusammen, räume die Spülmaschine ein und aus. Das ist jetzt Unzufriedenheit meiner Frau, weil sie es irgendwie technisch anders lösen würde, als ich das mache. Und wir sitzen einfach zusammen und dann wird zusammen gekocht und gegessen, wobei ich beim Essen besser bin als beim Kochen. Aber das sind so also einfach die normalen Dinge. Ich könnte jetzt erzählen, ich mache dieses und jenes, aber eigentlich mache ich einfach nur das, was man so macht. Und das entspannt mich am meisten, muss ich sagen.
Was machen Sie als erstes, wenn morgens Ihr Wecker klingelt?
Ehrlich gesagt Zeitung lesen oder halt Nachrichten anschauen. Ich höre morgens einfach auch schon Nachrichten. Beim Rasieren und Fertigmachen höre ich Deutschlandfunk und bin dann schon einfach auf dem Laufenden. Also ich habe jetzt keine anderen Morgenrituale, als einfach schnell gucken, was so los ist und überlegen, was das für uns in Rheinland-Pfalz bedeutet und wie darauf vielleicht auch zu reagieren ist. Das sind so die Dinge.
Würden Sie noch mal einen Podcast mit Horst und mir machen?
Auch total gern. total gern. Ich bin großer Fan und wenn ich das heute so gemacht habe, dass ihr sagt, der darf nochmal, dann sehr, sehr gerne.
Also bei uns in Norddeutschland sagt man, dreimal ist Bremer recht. Also wir freuen uns dann auf jeden Fall auf den dritten Podcast.
Ach, sehr schön. Ja.
Aber bevor wir jetzt zum Schluss kommen, möchte ich eins noch machen. Wie Sie sich erinnern, bei unserem letzten Podcast hatten Sie noch ein anderes Amt. Und heute habe ich es fast schon vermisst, dieses Amt unfallfrei vorzulesen. Darum mache ich das jetzt. Sie waren Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung.
Perfekt.
Ja, da wir ja schon so oft gesehen haben, als irgendwann kriege ich es hin. Also, aber das war mir ein Bedürfnis. Horst, es war wie immer ein Fest, mit unserem Ministerpräsidenten zusammenzusitzen, einen Podcast zu machen. Ich hoffe, Ihnen hat das auch gut
gefallen. Total. War wirklich, hat mir echt Spaß gemacht. Also gerne wieder.
Mir auch.
Ja, cool. Dann würde ich sagen, das verstehen wir fast schon mal als Einladung zum nächsten Podcast.
Ich danke für die Einladung. Ja,
wir bedanken uns bei Ihnen. Ich hoffe, euch Eulenfans hat es auch Spaß gemacht, weil so einen Politiker wie Herrn Schweizer bekommt man ja auch nicht alle Tage vors Mikrofon. Das war's für diese Woche. Wir machen spätestens in 2 Wochen weiter, Horst. Also wir machen sowieso immer weiter.
Immer weiter.
Und da wir diesen Podcast an Ostern senden, wünschen wir euch alle frohe Ostern. Bis dann, macht's gut und tschüss.